like we shy one horse.
You brought too many.
Mr. Lundegaard, sorry to bother you again. Can I come in?
Yeah, no, I'm kind of busy here.
I understand. I'll keep it real short then.
11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are.
I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude.
Other truth is, my brother's in prison. My sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive. My dad is dead and my mama weighs 312 pounds. The problem is, this is the only thing I ever felt good doing.
Non, non, non. Non.
Nein. C'est ça que vous voulez dire?
Non, je suis pas d'accord.
Oh, so fast! Christ!
He turns to me and he says, why so serious?
Can you spell it?
D-J-A-N-G-O. The D is silent.
I know.
Und da sind wir wieder, der zweite Teil von meiner Spezialfolge von der Filmsünder. Jetzt in der Adventszeit mit dem one and only Albi Sahner. Wir waren gerade beim Robert Altman als Regisseur. Und jetzt nimmt es mich natürlich unter, wo es weitergeht mit, nach dieser Episode.
Wir waren in der Vergangenheit und kommen jetzt ein bisschen mehr in die Gegenwart mit dem Quentin Tarantino. Und da muss ich schon sagen, der hat schon einiges gemacht, was phänomenal ist. Aber auch viel. Bei mir geht es wirklich von Hüst zu Hot. Mhm. Er hat jetzt viel, muss ich mit dem Begriff Schrott aufpassen, das wäre jetzt völlig daneben bei dem Jahrhunderttalent. Das ist es für mich, das zu sagen. Aber einfach, wo wir nicht eingefahren sind. Mhm. Und dort, wo er sich für mich die Spore abverdient, ist mit Pulp Fiction. Also, sorry. Das war einfach wahnsinnig, als ich den gesehen habe. Die zwei. Und ich komme dazu, den John Travolta habe ich natürlich noch in Erinnerung als Dancing. Nicht Queen, King,
oder? Ja, klar.
Saturday Night Fever. Und von dort, also so irgendwie Hillbilly-Zeug. Dann kommt der Herr mit Samuel Jackson als toughen Killer. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und man hat ihm die Rolle abgekauft. Mhm. Der hat es so gut gespielt. Das hat mich geschudert. Das schudert mich jetzt so, wenn ich mir daran denke, wie die dort oben unterwegs waren mit dieser Coolness. Und jetzt kommt die zweite Megaszene Forever. Mit ihr gehabt zuerst vom Javier Bardem, in der Bar. Und das ist für mich die Tanzszene mit Uma Thurman, wo sie dort zusammen tanzen. Ja. Ich finde, also das ist für mich der absolute Abschluss. Das ist für Top of the Pop von einzelnen Ausschnitten, was die dort ablassen. Da kommt er wieder als Tänzer, bekifft dort, durch ein Büro, und sie auch besoffen. Mhm. Und die legen dort ein Tänzchen her mit einem Chuck Berry-Song, wo ich einfach muss sagen, das ist grandios. Mhm. Auch wenn es um etwa 3 Minuten geht. Das ist grandioses Kino.
Ja, das ist Wahnsinn. Mhm. Sie ist übrigens nicht nur besoffen, sie ist auch zugekokst.
Ja, ja, alles
ist voll. Er ist sogar auf Heroin, weißt du nicht.
Ja, ja.
Ja, ist ja gleich auf jeden Fall. Aber ja, ich kenne jetzt einen, der gerade aufgejubelt hat, wo du den Film genannt hast, und das ist der Mike, der hoffentlich auch zulässt. Ja, ja. Das ist einer von seinen absoluten Lieblingsfilmen, wenn nicht sogar sein absoluter Lieblingsfilm. Du bist immer so ein bisschen in diesem 3-Film-Dings innen gewesen. Gibt es das beim Tarantino auch? Oder beschränkt sich das vor allem auf Pulp Fiction, die Faszination?
Also, da gibt es, ich nehme jetzt einen, der nachher kommt, dann zwischen den, der ein bisschen vorher kam, Django Unchained. Mhm. Und zwar wieder, auch wegen Geschichte an sich, der Fox, oder, der dort das durchzieht, aber was der Christopher Waltz dort wieder ablässt. Und Leonardo DiCaprio als Sklavenhändler. Mhm. Also, sorry, das ist einfach oberste Schublade. Ja. Der solche, wie er dort den Schmierenfink spielt, er als Bubi früher zeigt, oder? Also, muss ich sagen, das haut mich um. Und der Jackson mit dem Stecken daherkommt. Das ist schon wieder ein Wahnsinns-Schauspielerfilm, aber dort verhält für mich auch Geschichte. Oder? Die ganze Entwicklung, wie das dort zu und her geht, das ist absolut, der Jamie Foxx, Christopher Waltz und der Leo DiCaprio, also das finde ich unglaublich gut.
Ja, und dann wieder die Szene, oder, wo du gesagt hast, wenn es ihm so richtig packt, dort bei dem Dinner, wo sie hockt, und du merkst, DiCaprio hat durchschaut, dass das Game ist, und kommt dann zurück in den Saal rein und dann das Unwohlsein, das du wirklich hast,
ja,
und
genau,
du fragst dich, was passiert jetzt
und
hier?
Und das musst du eben herbringen,
das ist unglaublich.
Ist Das ist eben Atmosphäre schaffen, wo man eben, das ist der künstlerische Effekt vom Regisseur, dass er das herbringt, wenn er die Schauspieler so führen muss. Man muss natürlich auch noch die Schauspieler dafür haben, das ist klar. Und jetzt in diesem Zusammenhang noch, wenn wir schon beim Tarantino zum dritten sind, das ist gut, das ist eigentlich 3-4, Kill Bill. Uma Thurman habe ich schon gesagt, wo mir dann schon aufgefallen ist mit dem Travolta zusammen, aber wie sie dort die Frau spielt, wo er aufräumt. Ich muss sagen, die Geschichte hat natürlich auch wieder einen Hintergrund. Die spielt sich in einer Szene ab, wo ich auch vergangenen Zeiten nachtraue. Und zwar bin ich ja einer, der erst spät geboxt hat, ja zuerst Karate gemacht, in dieser Welt drinnen gelebt.
Ja.
Und da hat es einen Typ gegeben, der hat mich umgehauen. Das war der Bruce Lee. Ich war Bruce Lee-Fan vom Sträubsten. Weil ich gewusst habe, was der hat können. Das kann man, glaube ich, im Nachhinein sagen, das ist wahrscheinlich der kompletteste Kampfsportler aller Zeiten, den es je gegeben hat, was der hat können. Was der macht. Und eben seine Filme sind dann für mich eine Offenbarung gewesen, wo Karate gemacht hat. Jesus Gott, in einer mickrigen Art und Weise. Und was der nachher alles hat können mit seinem Körper, Geschichten kann man darüber streiten, das waren so die Rächerfilme, aber die Faszination von Bruce Lee ausgegangen sind, wo nachher irgendwie eine ähnliche Art bei Kill Bill so ein bisschen zum Tragen sind. Das ist so die Parallele, warum Kill Bill und der Tarantino das nachher machen können.
Da könnte ich mir vorstellen.
Bruce Lee, sagt er das etwas?
Ja, sicher sagt mir Bruce Lee etwas.
Ja, Bruce Lee kennen viele nicht mehr. Der ist so jung gestorben, das ist nicht mal 40 gewesen.
Und sein Sohn hat ja leider noch das gleiche Schicksal.
Ja. Ja,
also noch fast viel tragischer als bei ihm.
Ja.
Aber ja, Bruce Lee und Tarantino ist ja auch noch witzig. Da gibt es ja noch so eine andere Situation. Und zwar im letzten Film, den er gemacht hat, Once Upon a Time in Hollywood. Ich weiß nicht.
Liebe den Film.
Ah, schön.
Ja,
Das ist einer, den schaue ich mindestens zweimal im Jahr. Und jetzt, klar, er ist noch relativ jung, hat es aber mittlerweile schon auf meine Top 10 Filmliste von meinen Lieblingsfilmen geschafft. Und das bringt mich zu einer Frage. Dort hat es ja viel gegeben, die Darstellung von Bruce Lee kritisiert haben, weil er dort ja so ein bisschen als Proll rüberkommt, als Bluffer und so, und er mit dem Brad Pitt dort eine kleine Auseinandersetzung hat. Und du als grosser Bruce Lee-Fan, jetzt hätte ich fast behauptet, wenn du so über ihn schwärmst, dass du das auch nicht so cool gefunden hast. Oder jetzt bin ich darum gerade ein bisschen erstaunt, dass du den Film auch so liebst.
Ja, gut, ich meine, ich kann natürlich nicht in einer einzigen Szene nachher einen Film schlecht finden, weil dort der Bruce Lee sogenannt schlechter herkommt. Nein, ich tue jetzt das Gesamte vom Film beurteilen, wie sie die ganze Sache durch den Kacko ziehen, die verschiedenen Episoden, die sie reinbringen, eben so ein bisschen Hollywood-esk das Zeug bringen und immer die Anspielungen von vielen Sachen, die man auch ein bisschen wissen muss. Sagen wir jetzt einer, der ein bisschen Background hat, jetzt nicht despektierlich gemeint, vielleicht mal mehr Filme gesehen, versteht den Film ganz anders als einer, der einfach a priori daherkommt. Und eben bei Jungen, die den Namen Bruce Lee nicht kennen, die nehmen das mit links zur Kenntnis. Aha, das war auch einer, Bruce Lee, habe ich noch nie gehört. Das war auch eine witzige Figur gewesen. Aber für mich, das hat er eine magische Figur gehabt, eine magische Aktion gehabt, drum und dran. Und nachher sagen, das kannst du nicht nachmachen. Ist das eine Persiflage, was sie dort machen? Nehmen sie ihn hoch? Oder können sie ihm einfach nicht gerecht werden? Und sie können ihm nicht gerecht werden.
Es ist ein interessanter Film, gerade für Leute wie du und ich, die extrem fasziniert sind von Filmen. Und dort finde ich, dass das bei diesem Film extrem überkommt. Wenn du ein Filmliebhaber bist, dann zieht dich dieser Film wirklich in Bann.
Ja,
es geht um Hollywood in den späten 60er, frühen 70er Jahren, wo du, glaube ich, wirklich den Zugang nur findest, wenn du die Faszination und auch ein bisschen das Hintergrundding und Geschichte vom ganzen Kino in dieser Zeit auch ein bisschen kennst. Und dazu kommt noch, ich habe dann so eine Phase gehabt, wo ich extreme negative Faszination hatte für die ganze Manson-Geschichte. Wo natürlich dort auch noch relativ präsent ist.
Wo ich natürlich erlebt habe, das ist dann bei mir live.
Eben, stimmt, du hast ja das mitbekommen.
Ja, genau, natürlich, ja klar, richtig.
Wie war das denn hier, das ist ja, hat man das mitbekommen in der Schweiz überhaupt, dass dort abgegangen ist und hat einem das auch so in Band gezogen?
Es hat einem in Band gezogen, von der Figur her, von dem Teufelskerl, wo die Sharon Tate dann, was mit seinem Clan ermordet hat, und Sharon Tate hat mir wahnsinnig gut gefallen. Frau von Polanski. Das war eine wunderschöne Frau. Das ist bestialisch. Er redet mich heute noch auf, dass er das erlebt, glaube ich, noch immer noch Krutz und so. Oder ist gestorben. Weiss ich,
der Polanski?
Ja. Nein, der Manson ist
da. Ah, der Manson. Nein, er ist mittlerweile ist glaub, gestorben, so viel man ist. Ja, aber er war recht lange Krutze, wie du sagst. Ja. Aber ich würde noch schnell Fakten checken. Da. Ja, das ist, das hat mich, wie der die Leute dazu können bringen, dass sie das gemacht haben. Er ist gestorben am 19. November 2017.
Aber, doch immerhin.
Ja.
Ja, gut.
Also, ist recht
aber ich
sehe,
das hat mich, vielleicht bin ich dort auch noch persönlich involviert, in Anführungsschlusszeichen gewesen, weil mich die Frauen so wahnsinnig fasziniert hat, die Schönheit, oder? Das ist wirklich ein wunderschöner, der Doppel und so weiter und überhaupt. Und dann sehe ich in diesem Film wieder, wie das dazu gekommen ist, oder zumindest, wie das ein bisschen persifliert wird. Das ist schon noch speziell gewesen. Übrigens ist es interessant. Ich meine, die Geschichten, die einen nachher, einen dem Teich passieren und wie sie hier wahrgenommen werden. O.J. Simpson ist zum Beispiel so etwas. Ja. Die Geschichte um O.J. Simpson. Ich bin dann gerade und ich war dann im Motel drin und habe Fernsehen geschaut und habe dann gerade die Verfolgungsjagd live erlebt, die sie nicht verfolgt haben. Nur so zum Sagen. Schon verrückt. Eben, wenn man dort drin ist und ein Ereignis live erlebt, ist es eben nicht ganz gleich, wie wenn man drin dreht und es ist etwas runtergefallen. Nachher tut er leben, oder?
Da sieht man, wie der Albi mit viel Leidenschaft hier am Erzählen ist und am Rumfuchteln. Da geht die Albi innen in Richtung ab, aber es macht nichts. Das kann man dann wieder aufhängen. Ist ja nichts kaputt gegangen. Ja, wow, ja, das fährt ein, da.
Ja, wirklich, ja, buchstäblich.
Noch schnell für den Abschluss von Tarantino. Du hast jetzt lustigerweise Filme angesprochen, die dir gefallen, weil du am Anfang erwähnt hast, ja, eben Hit und Miss, also es gibt Sachen, die dir weniger gefallen hat. Jetzt damit gerechnet, dass da vielleicht könnte Django auftauchen oder Kill Bill. Viel bleibt nicht mehr übrig, wo dir nicht gefallen hat. Darum gehen wir mal davon aus, Death Proof wahrscheinlich ist auch nicht so die Fall gewesen.
Es ist schon gut, wieder der Waltz dort mit dem Brad Pitt und so, aber irgendwie, nein.
Ja.
Nein. Einfach die drei wirklich, der Rest, fast auch wirklich hüst und hot. Mit den Kerren da, was sie rumfahren. Aber ist okay.
Ja. Gut. Tarantino hätten wir in dem Fall abgehakt, ganz grosser Regisseur. Jetzt frage ich mich langsam noch, was noch alles übrig bleibt.
Ja, es sind noch viele.
Schon, ist ja ein Witz gewesen. Aber eben Ironie funktioniert ja nicht im auditiven Medium.
Genau. Wenn wir schnell einen führen, aus dem französischen Bereich. Der Name Léon.
Oui, bien sûr, monsieur. Ja, oh ja. Wow.
Also ich erinnere mich, als ich den gesehen habe, den Schuder-Effekt, den wir hatten, vom Jean Reno. Mit der Natalie Portman, die ja blutjung ist, die hat sich ja auch gemacht.
Ja.
Die Kombine zwischen dem Killer und dem sanften Mädchen ist brillant. Und nachher, was man nicht vergessen darf, der Paar von Gary Oldman.
Ja,
also, sorry.
Über dem müssen wir fast separaten Podcast-Folge aufnehmen. Das ist
grandios, wie der dort der Polizeichef spielt, also zum Göcken. Und darum, das ist jetzt eben witzig, Polizei, dein Freund und Helfer, wird negativ dargestellt und der Killer als positiv, wo es eigentlich umgekehrt wäre. Und das finde ich das Verrückte, das habe ich lange nicht begriffen. Oder? Man tut plötzlich Sympathien entwickeln für einen, der Leute ermordet.
Ja.
Ob schon der andere das ja auch macht. Mhm. Aber er ist immerhin Ordnungskraft. Er räumt dort auf, wo es etwas aufzuräumen gäbe. Vornehmlich. Und das finde ich verrückt, dass er, der Luc Besson, das fertig bringt, dass man sich identifizieren mit dem Bösen, also mit dem Jean Reno. Kommt dazu. Jetzt gibt es wieder eine Geschichte mit dem Jean Reno.
Mhm.
Da sind wir vor Jahren mit der Familie, mit allen vier, sind wir mal gescheinen im Sanne-Mösser. Und sind dort in der Mittelstation. Sind wir jetzt Mittagessen. Wer hockt am Nebentisch? Der Jean Reno.
Nein!
Sicher!
Boah! Ja,
das sind so Augenblicke.
Das ist gar kein
Neidisch. Ja, es ist so. Und nachher habe ich der Julia noch gesagt, kennst du den? Sie, ja klar kenne ich den. Und hat man sich natürlich nicht dafür
gedacht. Julia ist deine Tochter, oder?
Ja, Julia ist meine Tochter, ja. Und nachher auch, wenn gleich gesagt, ich sei ein wahnsinniger Fan, aber natürlich weiterhin unbehelligert nehmen gelassen. Aber auch einfach ein Weltstar, und einer, der den gesehen hat, mit der Pistole dort und in New York, oder was glaube New York war, oder Chicago, so, jetzt ist der da hier in diesem beschaulichen Sanne Möser hocken, am Mittagstisch, und ist mit uns, ist der zu Mittag. Es ist unglaublich, das zum Jean Reno. Er hat vorher und nachher für mich das nicht mehr können halten. Ich habe den einen oder anderen Film noch gesehen, die purpurnen Flüsse und so weiter. Mie mehr.
Das ist einer, würde ich vielleicht als Guilty Pleasure, wäre vielleicht fast ein bisschen unfair für diesen Film gegenüber. Aber das ist schon einer, den ich alle Jahre wieder mal schaue. Im Fall.
Muss den wieder mal schauen. Reno ist einfach der Leon, fertig.
Es liegt mehr an dem, dass man gar nicht mehr in anderen Rollen
kann. Ich habe verschiedentlich etwa 10 Filme gesehen, wo ich immer sage, lieb bleib beim Leon.
Ja. Ob schon, Jean Reno, den sehe ich einfach extrem gerne, einfach auch in anderen Rollen. Ich weiß nicht, ob der Film Tattoo mal hast gesehen hast, mit dem Departieu noch.
Ah, mit dem Gérard.
Ja, das ist, es ist eine Komödie mit diesen beiden und die funktionieren so gut zusammen. Ich muss dir den mal, ja, auf DVD lehnt er den mal aus. Okay, das bin ich gespannt, was du davon haltest. Ja, es ist übrigens New York, du hast es richtig gesagt, ja, Leon, der Profi. Unbedingt auch einer, den ich wieder mal schauen muss.
Es gibt ja auch ein Ding, eine Spezialausgabe vom Best, die ich gemeint habe, sogar noch. Direct
Scott, gibt es ja heutzutage etwa die mal, wo man auch fast separat mal einen Podcast darüber könnte aufnehmen, wie gut es die Director's Cuts wirklich sind. Es gibt ja Teile, die sind wirklich besser, andere hat man nicht gebraucht. Aber so wie das bei allem ist. Ich finde es sehr spannend und vor allem finde ich es schön, wie viele Berührungspunkte wir haben. Ich habe wirklich ganz wenige Filme, die du davon geredet hast, die ich noch nicht gesehen habe. Aber eben, ich wollte jetzt nicht lange um heißes Brei reden. Wir müssen ein bisschen vorwärts machen, weil der Albi, wer ihn kennt, weiss, er hat immer ganz viele Termine noch. Und darum bin ich froh, hat er sich überhaupt, oder kann er sich überhaupt so lange Zeit nehmen. Wir sind vorhin bei Leon, der Profi, bleiben stecken. Wo führst du uns jetzt her in dieser Filmgeschichte?
Es ist wieder ein Schauspieler, der mich dort fasziniert hat, plus Geschichte. Das ist Edward Norton. American History X oder X, je nachdem, wie man es ausspricht. Der Edward Norton ist ja so eine Figur einer von der obersten Kategorie, was Schauspielerei angeht. Und dort hat mir zusätzlich noch gefallen, weil das ist ein Film, den ich auch der Schule gezeigt habe, nämlich Neonazitum. Oder er spielt ja einen Neonazi mit auftätowiertem Kreuz, wird nachher in Kruzen befördert, weil er sich da ein bisschen daneben benimmt und verwandelt sich nachher. Und die Verwandlung vom, sage ich jetzt auf Berndeutsch, vom Kegel zum Schauer von seinem Brütsch, dass er nicht auf die schiefe Bahn kommt, das ist extra klasse.
Mhm. Das ist eine Figurentwicklung, die interessant ist zum Beobachten. Und Edward Norton bringt das auch extrem gut über.
Ein Bubi eigentlich, wenn man es vorstellt, oder? Sehr verwandlungsfähig, knallhart, steinhart. Und er bringt wieder bis auf der anderen Seite der Weich, der über das Maul gefahren wird, Typ. Das ist unheimlich. Das ist einer, der ganz breite Palette hat.
Ja, das ist, aber er passt eben auch ein bisschen die Rolle, weil vielfach sind ja die Nazi-Sympathisanten sind ja eigentlich im Grunde auch, ja, sagen jetzt ein bisschen unsichere Typen und vielleicht zum Teil auch gutmütig auf einer zwischenmenschlichen Ebene, aber einfach irgendwie einen Ort suchen, wo sie dazugehören und auch der Hass, den sie irgendwie in sich tragen, auf irgendeine bestimmte Personengruppe müssen übertragen. Und
auch dort das, in dieser Gruppe eine Rolle übernehmen können, wo sie sich eigentlich eben sonst nicht erschaffen haben. Und plötzlich begutachtet werden als gut befunden, bekommen plötzlich Wertschätzung, die sie in einer anderen Ort nicht bekommen. Und wenn sie halt eine Wertschätzung in der Szene bekommen, die fragwürdig ist, ist natürlich das speziell, oder?
Mhm. Wo man auch schon wieder die Sekte auch ein bisschen reinnehmen kann, oder? Wo man vorher ja von Manson geredet hat, etc. Aber eben Edward Norton, der ja auch ein bisschen den Ruf hat, dass er ein bisschen eigentümlich ist zum Zusammenarbeiten. Er hat ja zu Hollywood einen kleinen speziellen Ruf, sagen wir jetzt mal. Er macht ja vor allem, was er will und finde ich auch, also sein Talent gibt ihm ja eigentlich auch recht, dass er auch ein bisschen Ansprüche an
aber kann es jemand normal sein? Kann das jemand so ein Frick oder ein Sahner sein? Normal,
wir sind ja auch nicht normal für unsere Art, oder? Aber ich meine,
Also ist jeder ein bisschen verrückt, oder?
Ja, klar. Ja, ich glaube auch als Künstler, oder musst du das auch ein bisschen sein, oder bist du das auch einfach auch ein bisschen?
Und dann legen wir gegen, die müssen sich ja zum Teil völlig für queere Rollen reindenken, reinfühlen, reinmachen. Nehmen wir Robert De Niro, der sich für eine Rolle 30 Kilo anfrisst, damit er die Rolle im Raging Bull kann spielen kann. Die zweite, jetzt ist er ja Boxer vor den Leuten Gnade und nachher frisst er sich dort im richtigen Leben und nachher auch im Film frisst er sich fast zu Tod. Und dass sie sich so müssen mit der Rolle identifizieren, dass das nicht normal tickende Leute sind oder können sein, liegt uns eigentlich auf der Hand. Finde ich noch, also nicht?
Ja,
muss irgendwie einen Fleck weg haben.
Ja, klar. Das ist ja das berühmte Method Acting, oder, wo man sich wirklich auch irgendwie im Hotelzimmer einschließt für Monate und irgendwie sich probiert, in die Figur reinzuversetzen. Wahnsinnig.
Jetzt passt hier genau wunderbar rein in der Heath Ledger.
Oh ja, von dem habe ich nämlich geredet jetzt insgeheim. Ich habe nicht gedacht, dass das noch vorkommt jetzt.
Jetzt kommt der Christopher Nolan. Ja. Die ganze Batman-Serie, Maya, kann man darüber streiten, aber oder Nicholson hätte der Bösewicht nicht schlecht gespielt, der Bösewicht vor dem Herrn.
Ja, der aber Joker im Batman 1989 von Tim Burton, aber wir reden jetzt über den von 2008 ist es, glaube ich.
2008,
Batman, Dark Knight. Also nein, eben nicht Batman,
also sorry, der dort spielt wieder vom Thema Judy-Effekt vom Strübsten. Und dass eben der so eine Rolle nicht so einfach kann spielen. Also der Flickweg hat ja bewiesen, er ist ja, dass er, glaub, Selbstmord macht, er, ja, sich irgendwie, hat er sich auch verirrt in seinen Rollen. Mhm. Das zeigt von dem, was ich vorher eigentlich probiert habe zu zeigen, dass die eben nicht normal sind. Wie der Bünzli links und der Bünzli rechts. Das liegt auf der Hand. Und der, der nachher nicht aus dieser Rolle rauskommt, das ist eine tragische Sache, wenn man sich das vorstellt. Und dass, wie er die Figur abgibt, also der Joker ist vorher und nachher nie mehr so eindrücklich gewesen wie dort. Also wirklich fantastisch.
Jetzt kann ich auch wieder einen auf meiner Liste abhäkeln. Das ist einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen, The Dark Knight. Bin ich dann noch im Kino schauen und ich bin rausgekommen aus diesem Film und bin wirklich erschlagen gewesen. Ja. Also ich so, boah, also klar, ist es mir, ich bin auch ein riesen Batman-Fan, schon seit ich Kind bin, und was sie dort in diesem Film gemacht
haben. Hast du die Comics noch geschaut?
Ja, also ich bin vor allem, also über die 60er-Fernsehserie bin ich drauf gekommen, ja, und dann habe ich eine Trickfilmserie auch geschaut aus den 90er-Jahren, und irgendwann bin ich dann mal so ein bisschen zu den Filmen gekommen. Und der Dark Knight, was mich an dem fasziniert hat, dass sie die Figur, die eigentlich so surreal ist, der Batman, der Joker und alles, echt auf einen Boden runtergebracht haben, der wirklich realistisch könnte sein. Natürlich
ist es identifizieren, ja, auch, es hat um das gegangen.
Und dass Leute, ja, die vielleicht nicht mit Comicfilmen anfangen können, wie vielleicht du, ich weiss es nicht, wie viel dass du sonst so Comicfilme schaust, eben aus einem Film als Lieblingsfilm können bezeichnen, der eigentlich in so einem surrealen Setting innen spielt, finde ich faszinierend. Und schön, dass der Film bei dir auftaucht. Hätte ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet.
Ja, jetzt, also inzwischen, als ich gesehen habe oder gespürt habe, dass es den einen oder anderen Überschneidung gibt.
Ja, ja, noch klar. Zwei Filme. Ja, ja. Noch zwei sind es.
Ja, genau. Also, Film. Und der Trend ist, da bin ich auch in einer Vorpremiere dort eingeladen worden. Und ich habe wirklich dann nichts Gescheites zu tun gehabt. Ich habe schon einmal geschaut, du kennst den Schauspieler nicht. Du kennst, ist ein französischer Film, komm, was soll das? Und dann bin ich Les Intouchables geschaut, mit dem Montmartre.
Ja.
Und das ist jetzt wirklich ein völlig anderer Film. Und da bin ich dort gehockt, völlig unvoreingenommen, eben nicht mit einer Erwartung, weil ich null Erwartung hatte und es hat mich dort reingezogen. Von der Geschichte an sich, von Montmartre dort, wie das zu und her, ein französischer Film auch noch, französische Filme immer früher, die Belmondo, Delon, Trentinia-Sachen, immer jahrzehntelang, immer die verfolgt, oder? Und jetzt wieder hier habe ich so den Zugang zum französischen Film, der natürlich kein Krimi ist, aber gleich eine Art Komödie, aber gleich auch gesellschaftskritisch zeigt. Fantastische Geschichte gewesen.
Die französischen Filme haben eh so eine eigene Art, ja, und Weise. Ja. Sie zum Teil relativ schnell erzählt, denkt es mir so ein bisschen. Und der Humor ist auch so sehr pointiert,
ja,
und schnell. Also, das, ja, ja, ist ja, und bei diesem Film eben, du sagst, es ist einerseits lustig, andererseits so ein bisschen tragisch. Und wie sie, ja, das so schön in eine Symbiose reinbringen. Fantastische Film. Ja,
nachher, ja, aber gar nicht zum Kino aus, dann gibt es so einen Zettel, dann heisst es, das ist eine wahre Geschichte. Oder? Das ist nachher wahr. Also, er nimmt das Ganze noch eine Dimension an. Wenn man sich vorstellt, Kopf ist stolz. Gut, ist sicher das eine oder das andere Finöckel ist dazugekommen, aber wenn man nachher sich bewusst ist, dass das wirklich mal in einer ähnlichen Art hat stattgefunden, dann muss ich sagen, Donnerwetter. Was da Leute können bewirken können, am richtigen Ort das Richtige zu machen, ob schon sie es eigentlich gar nicht machen, sondern einfach sich selber sein. Damals ist einfach sich selber, spielt sich selber, will einfach Köln machen. Und durch das, dass er sich selber ist, in einem Ort und an einer Art und Weise, kommt er an. Das finde ich auch noch spannend, über Grundsätze.
Mhm. Ah, du hast erst im Nachhinein erfahren, dass du für eine Wahrheit.
Ja, ja, klar.
Ah, okay. Das finde ich auch noch spannend, wenn du eben nicht mit dieser Haltung in den Film gehst und es nicht näher merkst, oder? Dann musst du ja näher nochmal schauen und so.
Oh, ja, was ist da genau passiert? Ich habe nichts Besseres zu tun gehabt. Ich habe weder den einen noch den anderen, nichts habe ich kennengelernt. Der Romach war in denen völlig angekommen gewesen, also unbekannter gewesen und so weiter. So, und jetzt der Abschlussfilm noch, wenn wir über die Filme anschauen, ist ein Schwarz-Weiß-Film, und wenn man Schwarz-Weiß-Filme sagt, dann wird es schwierig, wie junge Leute können sagen, sicher nicht.
Das ist, glaube ich, der Film, wo wir eben schon im Vorfeld mal kurz darüber geredet haben, wo wir gemerkt haben, das kommt, glaube ich, gut, wenn wir zusammen über Filme reden.
Genau. Und das ist ein Film, den ich nachher auch mit Stiften als Berufsschullehrer im Medienteil angeschaut habe, Gerichtswesen. Wo es darum ging, ist, Legislative nachher noch die Judikative anzuschauen, mal zu illustrieren, was ist ein Geschworenengericht. Etwas, was man ja eigentlich in der Schweiz nicht kennt, wenn man dann nicht jemanden als Geschworenen aufboten würde, was ja sehr unwahrscheinlich ist, von dem, was auch gefragt wird. Und nachher, dass andere Leute über das Leben von jemand anderem urteilen, das ist das. Und nachher ist ja die Ausgangslage bei diesem Film, die 12 Geschworenen, ganz klar. Am Anfang sieht man den Verurteilten, respektive den, der vor Gericht kommt, er sagt, wird des Mordes angeklagt. Der Fall ist kristallklar, der ist schuldig. So fährt der Film an. Und dann gehen die 12 Geschworenen, gehen in einen Raum rein und müssen jetzt befinden, ob der jetzt wirklich schuldig ist oder nicht. Also die Geschworenen, nicht der Richter, die Geschworenen beurteilen, ob der, was sie vorher während der Gerichtsverhandlung erlebt haben, ob der schuldig ist oder nicht. Die Ausgangslage ist sonnenklar, der ist schuldig. 11 sind völlig klar überzeugt. Und einer, das ist der Henry Fonda, aber der Good Guy, wo wir vorhin gesagt haben, war mal ein Bad Guy.
Schließt sich der Kreis auch wieder.
Ja, genau. Probiert einfach nur mit Fragen zu hintersinnen, ist er wirklich schuldig. Und was da sich in diesem Kammer spielt, die ganze Geschichte spielt sich in einem Raum, musst du das mal vorstellen. Keine Action, keine Explosion, keine Knallerei, kein einziger Knall, nur ein Gespräch, anderthalb Stunden, in einem Raum, wo 12 Leute miteinander reden. Es ist unvorstellbar und auch noch schwarz-weiss. Und ich habe es gesagt am Anfang, ich habe den Stift gezeigt und die haben gesagt, dass sie gehen wahnsinnig. Die haben einfach auch mir gesagt, die selber sind fasziniert. Wie es möglich ist, über so eine lange Zeit einen schwarzen Film, schwarz-weiß Film zu sehen, der eigentlich praktisch keine Handlung hat, sondern einfach vom Gespräch lebt.
Das ist ganz hohe Filmkunst, der Film. Das ist unglaublich. Wir haben, ja, wie gesagt, schon auf der Record darüber geredet, wo du ja das Gefühl hast, du würdest hier Filme auftischen, die ich noch nie gesehen habe. Und dann bist du mit dem als erstes gekommen. Und dann hast du gesagt, Albi,
wieso hast du
das? Ich habe mal, als ich ein Hörspiel schreiben wollte, habe ich auch so ein Kammerspiel im Kopf gehabt, weil es dann natürlich einfacher ist zum Umsetzen. Ist das Erste, was ich daran gedacht habe, die 12 Geschworenen, bin aber nicht davon abgekommen, weil es halt gleich ein bisschen zu aufwendig ist mit 12 verschiedenen Rollen. Aber eben so einen grossen Einfluss hat der Film auf mich gehabt. Das ist unglaublich, wie du vorhin gesagt hast. Du hast keine Farbe in diesem Film, du hast nur Leute, die zusammen reden. Und dass das dich so in die Band zieht.
Das ist verrückt.
Und dass du wirklich die anderthalb Stunden, die er glaubt, geht, einfach denen zulässt. Und wie du vorhin schon gesagt hast, oder hier würdest du niemals auf Pause drücken in diesem Film. Du musst einfach von A bis Z schauen. Ja. Also auch mir ist es so gegangen. Und das zu einer Zeit, wo man noch nicht viel gesehen hat, was Kinokunst angeht, oder auch noch nicht so viel wie heute, dass man das dann schon hergebracht hat, das beeindruckt mich wirklich einfach von A bis Z.
1957, dann habe ich nachgeschaut, ist der entstanden. Und meines Wissens hat es sogar mal ein Remake gegeben von «Die 12 Geschworenen».
Genau, das ist, glaube ich, ein Nero in den 90er gewesen.
Ja, das ist natürlich ein ideales Thema. Und wahrscheinlich
Jack Lemmon, glaube ich, sogar mitgespielt. So,
ich weiß, ich habe nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu toppen ist.
Ja, in den 90er hat man ja zum Teil Remakes gemacht von Klassikern, die man
gescheitert hat lassen.
Gut, das wären die Filme gewesen, die du als Priorität hier hast mitgebracht,
wo
du
darüber hast reden. Im Bewusstsein, dass es noch eine Tasse mehr hat, gell? Ja, klar, aber von einem Tableau, wo ich aber sage, es gibt nicht der Beste, es gibt einfach eine ganze Anzahl von für mich die besten Filme. Wie gesagt, eine absolut subjektive Wahrnehmung. Und wenn man so etwas tut, sagen, soll es zur Diskussion anregen. Und jetzt kommt der von der Serie.
Ja, genau, da war schon noch ein Anliegen. Ja,
genau. Das war ein Anliegen, auch ein bisschen zu zeigen, wie das gegangen ist. Ich habe mal von meinen Kindern, also von der Tochter, von der älteren Tochter, von Simon, habe ich mal zur Weihnachten eine Kassette bekommen. Und da ist drauf gestanden, 24. Ich sagte, Peppo, das musst du unbedingt schauen. Und der Sohn hat auch gesagt, Peppo, das musst du schauen. Und dann ist das bei mir, ich sehe es noch heute, dort auf dem Schaf gelegen, 24. Ich sagte, okay, ich schwöre nichts. Das ist Wochen, wenn nicht Monate lang, ist die Kassette dort gelegen. Mit den einzelnen CDs drin. Und er ist immer der Kleine. Hast du das jetzt geschaut, Pep? Hast du das jetzt geschaut? Ich bin auch nicht so der Denver Clan-Fan gewesen, dass die Serien, die gelaufen sind. Also einfach Serien habe ich nicht geschaut. Fertig. Das habe ich mir nicht vorstellen können, dass man da immer vor einem Fernseher muss hocken. Und nachher so quasi aus Zwang, jetzt Kopf in Sturz schaut das eins. Das war ein Riesendrang oder ein Riesendruck für mich von diesen beiden älteren Kindern. Also gut, ich mache euch den Gefallen.
Das hat den Schmerz in seinem Blick gesehen.
Auf jeden Fall habe ich die erste Scheibe eingetan, oder die CD, und dann ist es mir einfach passiert. Sorry. Dann hat es geklopft. Jack Bauer, Kiefer Sutherland, und dann hat es angefangen. Dort war das der Ursprung. Gewesen. Und dann kurz darauf haben, also mehr über 24 muss ich ja nicht sagen, ich habe übrigens letztens wieder auf Netflix alle aneinander geschaut. Oder dann zumal, es ist ja so alle zwei Jahre ist irgendwie eine neue Staffel gekommen.
Genau, irgendwie 2000 angefangen und dann sind insgesamt 7 Staffeln jetzt, glaube ich.
8 Staffeln habe ich auch gesehen, also im 2001 bis 2010, also 10 Jahre. Da müssen wir ein bisschen drauf planen.
Dass du das sagst, dass du die alle noch geschaut hast, weil ich habe die dann zumal geschaut, die ersten 2 Staffeln, die dritte auch noch. und die vierte habe ich angefangen, aber nie fertig geschaut. Ja. Weil es ist mir dann ein bisschen zu fest abtrifft und dann immer müssen warten, wenn es weitergeht. Aber jetzt, letzten Sommer, habe ich die ganze Serie durchgeschaut. Ja. Auf Netflix eben auch. Ja.
Das ist schon noch spannend. Haben wir so, so 5 Minuten, weil länger am Fernsehen hocken, die ganze Sache. Ich ein paar Stunden, um das zu mal vorstellen, ist gespannt.
Ja.
Aber was ich einfach muss sagen, zuerst habe ich gedacht, ja gut, die Faszination ist weg, weil man das Grundmuster ja kennt.
Ja.
Man hat ja nie, was ja neu war bei dieser ganzen Geschichte, es ist nie klar gewesen, wer überlebt. Das ist neu gewesen. Sonst ist der Held in diesen Heldenfilmen immer überlebbar gewesen. Auch beim Jack Bauer hat man ja nie gewusst, ob er letztendlich noch lebt. Und auch seine Gespende, die er hatte, die sind ja laufend, sind die dann rumgekommen. Und es hat laufend in seinem Umfeld, hat es Goner gegeben, solche, die geschliffen waren. Man hat nie gewusst, man hat sich auch nie identifizieren können, ist jetzt das wirklich eine auf seiner Seite oder auf der guten Seite oder nicht. Und das hat auch, das war ein ganz neuer Aspekt gewesen. Es war eine neue Art von Schauen gewesen, als, aber wenn man es der Bond, da hat man von Anfang an gewusst, dass er wird überleben, außer jetzt vielleicht beim letzten Film. Und da hat man gewusst, ja, genau so geht's. Aber bei diesen Keiben, 24, hat man nie gewusst, wer es wird überleben. Es hat eine zusätzliche neue Spannung gegeben. Weil es ist der Kai, weil es ist der Maulwurf. Überall hat es ja Maulwurf gegeben, oder?
Ja, und was auch noch dazu ist, ist das Element, wo man natürlich auch darüber reden muss, dass halt wie quasi 1:1
richtig.
Zeit, also klar, jetzt zwischendurch so ein paar Minuten Zeitsprünge gegeben, aber eigentlich ist das ja eine Echtzeitserie. Und was auch noch wichtig ist, was du gesagt hast, dass das zu einer Zeit war, wo die Serien so im Kino ein bisschen nachempfunden sind. Man hat gemerkt, man hat hier ein Format, wo wir eigentlich cineastische Geschichten können erzählen können und das noch in die Länge ziehen, auf 24 Folgen. Also du kannst viel tiefer in die ganze Materie eintauchen. Also in einem 2-Stunden-Film. Lost, das war ja so etwas. So. Das war so eine Zeit, Ende 90er, Anfang 2000er, wo wirklich die Serien das Kino anfangen übernehmen, so ein bisschen. Dass man
und
viel
die technische
mehr
Möglichkeit mit der CD auch hatte, oder mit der DVD. Das ist natürlich auch die technische Möglichkeit noch dazugekommen, die man vorher auch nicht unbedingt hatte.
Ich habe mir nie können vorstellen vorher, dass du dir eine Serie auf DVD kaufst. Filmen und nicht das, dass man das dann wirklich noch daheim hat und wieder schaut. Das ist unglaublich.
Ich sehe die Kiste noch heute.
Ja.
Oder das Kassettchen dort und so weiter. Und dann kommt in diesem Zusammenhang eine andere, die ganz am Anfang steht und wieder nachvollziehbar ist. Das ist Band of Brothers. Die Film, die im Zweiten Weltkrieg in Frankreich stattfindet und wo mich natürlich wieder das Militär erinnert hat, wenn ich das eben bei den Filmen gesehen habe, Apocalypse Now und Deer Hunter, das ein bisschen nachvollzogen habe, weil ich sehr stark interessiert bin und sind immer noch bin am Zweiten Weltkrieg. Ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auf die Welt gekommen, kurz darauf angekommen und natürlich auch selber noch erlebt, ja, für ein Schlusszeichen habe, mich sehr stark auseinandergesetzt habe. Und dann plötzlich sehe ich dort die Band of Brothers, wo die Amerikaner in Frankreich sind, was da abgeht. Und jetzt kommt eben etwas dazu. Mich mal erinnern, da hat Szenen, da passiert nichts. Da sind sie in einem Wald in Frankreich, schnurren ganz leise miteinander, und zwar minutenlang. Du schaust zu, und plötzlich kommt eine Salve. Plötzlich fängt es an zu kläpfen. Das kannst du im Kino nicht. Du kannst nicht so lange nichts geschehen. Und genau das hat mir imponiert, weil so ist es zu und her gegangen. Es hat ja nicht immer geklappt im Zweiten Weltkrieg. Die haben stundenlang in ihren Gräben verbracht, haben kalt gehabt, haben Hunger gehabt. Und das kommt eben bei Band of Brothers, kommt das einerseits raus mit dem Brody, der nachher dem in Homeland wieder so eine starke Rolle gespielt hat, kommt eben raus, was das war, das Warten. Und man hat nicht gewusst, wie es weitergeht in dem Zweiten Weltkrieg, wie es ausgeht. Im Nachhinein heute wissen wir ja, wie es ausgegangen ist, aber dann, Surplus, hat man es nicht gewusst. Und kommt dazu, dass zwischen ihnen immer Veteranen zum Wort kommen, die wirklich dort waren und bestätigen, was dort ist erlebt worden und im Film ist gezeigt worden. Und das kommt das ganz eine andere Glaubwürdigkeit über als wirklich etwas anderes. Also man hat immer das Gefühl, das war genau so gewesen. Jetzt müssen sie es einfach noch ein bisschen nachstellen mit diesem Film. Und eben die Band of Brothers, oder die Brüdergemeinschaft, das ist etwas, was man in dieser Zeit auch im Militär erlebt hat, dass man so ein bisschen miteinander etwas probiert zu erreichen und so weiter. Also all das hat ein kleiner gespielt. Einerseits die Betrachtung vom Zweiten Weltkrieg, die Realität und auf der anderen Seite gleich das Spielfilmhafte, was es so spannend gemacht hat.
Und natürlich eben eine Geschichte, die prädestiniert ist, dass man es eben auf eine Serie streckt und nicht einfach in einem Film probiert, schnell runterzulieren. Und
richtig, ja,
genau, die, so wie du das jetzt gerade schön erzählt hast, dass man sich die Zeit auch mal nehmen kann, zu erzählen, hey, eben, dort war wirklich zwischendurch auch mal einfach eine Sendepause gewesen und die Leute sind einfach dort gehockt und haben gewartet und nicht gewusst, was jetzt passiert mit ihnen.
Ich hatte es von Brody, der dort die Hauptrolle spielt. Und jetzt gibt mir einen wunderbaren Übergang zu einer anderen mega, mega Hammer-Serie. Das ist Homeland, eine meiner Lieblingsserien. Wo eigentlich etwas Ähnliches so, zum Startpunkt von der Serie macht. Es kommt einer aus dem Osten zurück und dann weiss man auch nicht, ein Amerikaner, ob er der umgedreht ist worden, jetzt als Spion soll zu Amerika fungieren. Und Madison, eine vom CIA, soll jetzt herausfinden, ob das wirklich so ist. Und Homeland hat auch eine gewisse Aktualität, wo es dann wieder mehr Gegenwart drin spielt und ist auch wieder mega abhängig von der Hauptperson, von der Claire Danes. Also ja. Carrie Madison, wo heisst sie im Film, wo die spielt, wo eine bipolare Störung hat, habe ich schnell nachgeschaut. Und gleich das so nachvollziehbar macht und unheimlich spannend wieder von dem lebt. Ja, welches ist jetzt wieder, ist er jetzt wirklich umgedreht, der Brody? Oder nicht? Ich will jetzt nicht sagen, wie es wirklich der Fall war. Dann verlieben sich die zwei noch ineinander. Es gibt eine Liebesbeziehung und so weiter. Dann immer wieder die Figuren, wie Schachfiguren, die da austauscht werden und wieder, wer überlebt noch und so weiter, was ich schon vorher bei anderen Gelegenheiten gesagt habe. Also Homeland. Und jetzt, die basiert, und jetzt hatte ich ein kleiner Monolog gehabt, die basiert ja auf einer israelischen Serie, auf Hatufim.
Mhm, ja, das habe ich zum Beispiel gewusst.
Ja. Die waren zuerst gewesen. Und da ist ja etwas Ähnliches gemacht. Einer, wo ein Palästinenser, der zurückkommt zu den Israelis, und jetzt wissen nicht, ob der ist umgedreht worden oder als Spion jetzt wird eingeschleust werden. Und das ist schon mega gut, Hatufim. Und jetzt zum letzten, der letzte Bogen, die haben jetzt wieder eine neue, auf Netflix, zweiteilige Serie, Fauda. Also, das ist ein Pflichtfilm.
Na, schon.
Wenn ihr wollt, ein bisschen spüren, wie schwierig das ist, dass Palästinenser und Israelis werden sich das Leben lang nicht finden. In diesem Film, der von Israelis gemacht worden ist, notabene, werden beide Seiten gleichermaßen dargestellt. Und es ist unverrückbar. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip, das dort herrscht, wird dort so dargestellt, man muss sagen, leckt sie mit. Das ist wirklich nicht so einfach, wie sie dort miteinander umgehen. Und die Israelis geben sich Mühe, dass ja die palästinensische Seite nicht jemanden quer reinbringen, sondern es ist beide Seiten sind schlecht und beide sind gut. Also Fall da, das wäre jetzt der Tipp, im Netflix unbedingt anschauen, wie sie auch lebt vom Hauptdarsteller. Wenn sie nicht mal er heisst, der Kahlkopf, ich finde das sensationell. Nehmen wir noch ein Dreierpaket. Wir werden ein Dreierpaket schaffen. Und zwar gehen wir ein bisschen im Norden von Europa, zu den Dänen, zu Schweden, zu Norwegen und was auch immer, Kommissarin Lund, Borgen und Die Brücke. Drei Filme, wo Frauen im Mittelpunkt stehen, vom Strübsten. Kommissarin Lund, eine Frau, die dort das Zepter führt. Nachher bei Borgen, eine Frau, die dort die politische Situation im Norden muss meistern. Und Die Brücke, eine Frau, die mit einem aus einem anderen Land ein Serienmörder muss herausfinden. Spannend macht, nachvollziehbar macht, hat sehr viel Realitätsbezug, vor allem was Borgen angeht, wenn man ein bisschen sehen und spüren, was da im politischen Hintertüren abgeht, wie das so das Private tut, beurteilen und mit einbeziehen. Borgen unbedingt schauen, die sind unheimlich spannend, auch wieder, weil sie von dem leben. Wer ist es? Wer ist der gut, wer ist der schlecht, weil es völlig undurchschaubar und eben nicht einfach ist. Also Kommissarin Lund, Borgen und Die Brücke. Mhm. Kennst du die überhaupt?
Nein, darum schweige ich jetzt so. Aha, also ich jetzt von gerade. Homeland an, Band of Brothers, habe ich bei mir daheim im Regal, also aber immer noch nicht geschaut. Und das Lund-Zeugs und Brücke.
Zeugs.
Nein, da habe ich alles noch nicht gesehen, aber ich bin eher so bei Serien bin ich ein bisschen schlechter unterwegs. Darum habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgehalten und dich reden, aber eben, ich bin ja deine Lippen gefangen im Moment.
Die mir ganz schnell noch einfach so als Tipp andere geben, The Vikings. Habe ich sehr Mühe gehabt, wieder mein älterer Sohn gesehen, Beppo schaut, The Vikings, die Wikinger. Und dann habe ich das so wieder ein bisschen Contre-Gör geschaut und war fasziniert vom Hauptdarsteller, vom Ragnar, wenn er im Film heisst. Und dann habe ich das geschichtlich extrem interessant gefunden, wie die im 9. Jahrhundert den Expansionsdrang hatten, wie sie sich probiert haben, aus ihrem engen Land dort im Norden oben zu befreien und nach Frankreich, was das für Pionierleistungen waren, was das für Pioniere waren, in ein Land hineinzugehen, das sie nicht kennt haben, wo man im Prinzip früher gesagt hat, ja, die Erde ist eine Scheibe, dort geht es irgendwie ins Loch ab. Die hatten den Mut gehabt, ein Land zu erobern. Und die Faszination, was die, an was die geglaubt haben, dass die Menschen geopfert haben, Menschen geopfert haben, um nachher für Gott zu beeinflussen, dass sie auf ihren Fahrten gut besorgt werden. Das ist nachher vollziehbar, wenn man das denen abkauft und das sieht, die Geschichte, der geschichtliche Kinder, wie die völlig eine andere Einstellung haben, das ist faszinierend bei den Vikings. Dass er brutal ist, das ist schon dem wieder geschuldet, dass es einfach dann absolut eine brutale Zeit ist. Logisch, hat es gar nichts anderes gegeben. Mhm.
Dort habe ich den Zugang auch noch nicht gefunden, ich habe es mal angefangen, aber dann muss man auch einfach dranbleiben am Anfang und dann zahlt
es sich so aus. Ja.
Mir ist es eben auch ein bisschen so gegangen, darum habe ich eben auch nicht weitergeschaut.
Und eben noch einmal, man probiert sich in die Situation zu versetzen, wie war das denn mit diesen Klemmerli-Schiffen? Sorry, da hast du keine Motoren gehabt. Und keine Stabilisatoren, auf den, wie das Kreuzfahrtschiff heute haben, sondern es war so Holzschiff, gewesen, wo die in die See raus sind. Und zwar haben sie nicht gewusst, wo sie herkommen. Sie sind bis nach Italien sind die gekommen mit diesen Schiffen. Es ist, die Pionierleistung kommt für mich so ein bisschen über und wieder so ein bisschen nachvollziehbar.
Die sind wirklich das unentdeckte Land, sind die reingefahren. Ja, die haben gewusst, dass es sehr wahr ist.
Ja. Prison Break, die ersten zwei Staffeln. Die Geschichte von dem, der im Gefängnis ist, hat 5 Staffeln. Eine kann man schauen. Downton Abbey, wenn man sich interessiert für das königliche Gehabe, Adelsfamilie, so kurz vor dem Weltkrieg, schamper gut macht. So ein bisschen die Hierarchie in einer Adelsfamilie zu sehen, von den bediensteten Besuchen zu den Adligen, fantastisch.
Vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg? Ersten, genau. Gut.
Und nachher die 2 letzten. Und zwar deutsche Produktionen, das ist noch ganz wichtig, nicht amerikanisch, oder das ist irgendwie, das ist Babylon Berlin. Wo Berlin, der Name sagt es ja schon, zeigt, was denn für ein Babylon ist, also für eine ganz spezielle Situation in Berlin, vor dem, glaube Ersten Weltkrieg, 2. Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Düster, fantastisch, und schließlich unsere Mütter, unsere Väter, so eine Familie, wie sie den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. So, das sind die Sachen, die ihr unbedingt schauen müsst. Es war ein bisschen ein Schnelldurchgang, aber da werdet ihr sicher auch geschichtlich etwas mitbekommen, dass ihr sagt, immerhin habe ich geschichtlich etwas gesehen, wie es im Zweiten Weltkrieg war, wie es so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin aussieht. Da und daneben, wie das war an so einem Hof, was da für Gepflogenheiten stattgefunden haben. Und Prison Break geht nie in ein Gefängnis oder löst nicht
probieren dazu. Probiert es zu vermeiden. Also nicht Zeich machen und einfach schauen, dass sie ins Gefängnis kommen, sondern macht einfach am besten kein Zeich, dass sie ins Gefängnis kommen. Ja, der Schnelldurchlauf jetzt halt am Schluss, aber da bist du ein bisschen selber schuld, Albi, weil du ja schon wieder etwas Neues abgemacht hast. Ich hätte dir jetzt noch stundenlang können zuhören und mit dir ein bisschen diskutieren, aber ich glaube, irgendwann kann man ja auch hören. Also jetzt haben wir im ganzen 8,5 Stunden haben wir jetzt da über Filme geredet und ich finde, es ist sehr schön übergekommen. Was du für eine Faszination für die Filme hast, sehr vielseitige Watchlist, die wir jetzt hier zusammenstellen können, für all die Leute, die jetzt über die Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, mal etwas nachzuholen, filmtechnisch und serientechnisch. Und darum, Albi, merci vielmals, hast du dir die Zeit genommen. Jetzt vielleicht zum Schluss gleich noch schnell eine Frage. Gibt es etwas, wo du dich in näherer Zukunft darauf freust, serie- oder filmmässig, wo du ein bisschen entgegenfieberst? Oder gibt es da... Lass dich mal einfach darauf ein, was jetzt da passiert in dem 2022.
Also, weil ich nicht weiss, was kommt, kann ich mich auch nicht auf etwas freuen, wo ich nicht weiss, was es dann kommt. Also, es sind höchstens Serien, wo eine Staffel fertig ist und ich auf eine neue Staffel hoffe. Und es gibt solche Staffeln, die einfach gar nicht weitergehen können, weil der Protagonist oder die Protagonistin nicht mehr lebt. Also dort geht es gar nicht weiter. Also natürlich möchte ich wissen, wie es weitergeht bei Homeland. Also wenn wir jetzt die beispielsweise nehmen. Bei den Vikings geht es eben auch nicht gut. Wobei, ich da nicht spoilern. Das macht dort einen Fehler. Und so weiter. Also es ist schon so, dass auch keine in Aussicht gestellt wird, wo ich sage, auf die freue ich mich wahnsinnig. Also mir ist keine bekannt. Also lasse ich mich mal überraschen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, schon seit längerer Zeit schaue ich wieder rein, ob es irgendjemand auf Netflix eine gibt, die ich keine gefunden habe, wo man so ist, ähnlich reingefahren wie die ich jetzt genannt habe. Es ist einfach nichts rum, wo mir passt, notabene, aus einer subjektiven Wahrnehmung aus.
Also da kannst du dich so richtig überraschen, was da noch kommt.
Ja, auf deine Tipps.
Auf meine Tipps? Ja. Für das nächste Jahr?
Ja.
Da sehe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwarz. Also ich freue mich natürlich auf einen neuen Batman-Film, habe ich jetzt hier schon mal gesagt. Einfach halt, weil es mich wundern nimmt, wie sie jetzt da weiter geschieren mit dieser Figur. Was ich noch so auf meiner Liste habe, die jetzt nicht zur Sprache ist, weil ich nicht weiss, ob du die Filme siehst, ist einerseits eben Tampopo, den ich mal angesprochen habe. Schau irgendwie, dass ich den da mischle. Ich habe den nämlich noch einmal auf DVD, was habe ich noch gesagt? Ein anderer? Ah ja, genau, Tetua. mit dem Gérard Depardieu und ja. Jean Reno. Nimmt es mir sehr wunder, dass du den verhaltest. Dann Brügge sehen und sterben. Ich weiß nicht, ob du den kennst, in Bruges. Der ist mit dem Colin Farrell. Ist so ein bisschen Gangstergeschichte, genau, wo
genau,
Brügge
mal
spielt.
Geschaut, hat mir nicht gefallen.
Okay, stimmt, gut, ja, dann kannst du den kicken. Midnight in Paris mit Owen Wilson.
Romanze?
Woody Allen Film, ja.
Ah, Woody Allen, Lüge, genau, da haben wir gar nicht geredet, du meine Güte.
Ja,
dann
müssen wir
auch selber einen Erfolg machen. Ja, das stimmt, mega
viel. Kann ich dir sehr empfehlen, das spielt in der Jetztzeit. Nein, das ist Vicky Cristina Barcelona, wo du auch meinst. Nein, der andere ist mit Owen Wilson, er spielt den Dreibuchautor, der zu Paris unterwegs ist mit ihrer Verlobten und sich dann so ein bisschen von dem Paris von den 20er Jahren so ein bisschen verzaubern.
Mehr darf ich nicht dazu verraten.
Wes Anderson, bin ich natürlich ein grosser Fan. Grand Budapest Hotel,
ja,
ich weiß nicht, richtig, kennst du?
Ja,
okay, gut.
Standard, ja.
Naja, die 80er Filme, wie zum Beispiel Ghostbusters, Back to the Future, das weiss ich jetzt nicht, ob das so dieses Ding ist. Eine gute Komödie auch aus den 80er, wo die wenigsten kennen, die Götter müssen verrückt sein.
Ja,
hast du auch gesehen? Gut.
Ganz must be crazy, genau.
Gut.
Ja.
Ja, Fish Called Wanda geht auch wieder rein, hast du sicher auch gesehen. Birdman, hast du sicher auch gesehen.
Richtig.
Gut. Ja, Blues Brothers muss ich gar nicht anfangen. True Romance, nehmt mich jetzt noch Wunder. Das ist das Drehbuch vom Quentin Tarantino und mit dem Christian Slater, der Patricia Arquette, der Gary Oldman hat auch noch eine kleine Rolle als Drogendealer und Zuhälter. Hast du nie gesehen?
Nein.
Könnte ich dir so ans Herz legen.
Ich nehme die Liste sehr gerne auf, gehe mit der Biber.
Ja, das ist gut. Ja. Ich schreibe das noch auf, gell? Das ist gut. Und ich schreibe euch alle die Filme auf, oder alle, die darüber geredet haben. Ich bin sehr gespannt, wie viele das jetzt da zusammenkommen. Ich habe nämlich nicht mitgezählt. Es wird ein Riesenarsenal geben, das ihr da nachschauen könnt. Und Serien natürlich auch. Und merci vielmals, Albi, für deine Zeit. Es hat das also wirklich
merci
extrem Spass gemacht. Ich hoffe, wir kommen wieder mal dazu, zusammen ein über Filme abzunerden, wie man ja heutzutage sagt. Und dann wünsche ich dir ganz besinnliche Adventszeit. Und wir sehen sie hoffentlich dann noch.
Merci vielfach.
Weißt du, wie die einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen?
Die nennen die nicht einen Quarter Pounder mit Käse?
Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist.
Wie nennen die ihn?
Die nennen ihn Royal mit Käse.